von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute huldigen wir einem der größten deutschen Segler, der leider 2023 gestorben ist. Immerhin im Alter von 83 Jahren, Wilfried Erdmann. Er ist als erster Deutscher alleine nonstop um die Welt gesegelt und hat unvergessene Bücher geschrieben, wie Allein gegen den Wind oder 1000 Tage Robinson. Und wie huldigt man einem solchen Menschen am besten? Indem man Weggefährten zu Wort kommen lässt. Wie zum Beispiel den Wissenschaftler Ranga Yogeshwar, den Abenteurer Arvid Fuchs oder Deutschlands bekanntesten Segler Boris Herrmann. Und es braucht jemanden, der so ein Projekt steuert. Johannes Erdmann, altgedienter Redakteur der Yacht, hat von außen nach innen rausgegeben. Johannes, erstmal, wie sehr nervt es, dass du auch Erdmann heißt, obwohl ihr ja weder verwandt noch verschwägert seid?
Na, erstmal war es ein Türöffner für mich natürlich, weil alle gedacht haben, ich bin der Sohn. Also es hat, und das haben wir erstmal ständig richtig gestellt irgendwie, dass wir nicht verwandt sind, sondern bloß gut befreundet waren dann. Und irgendwann hat sich Astrid Wilfrieds Frau sogar einen Scherz draus gemacht, uns mich immer als den Ziehsohn vorzustellen, um die Leute noch ein bisschen mehr zu verwirren. Das war ganz nett, ja. Nee, aber es ist tatsächlich, ich muss es ständig, und das Buch fängt auch tatsächlich so an, um die Frage gleich vorwegzunehmen, wir sind nicht verwandt.
Ja. Ja. Also wir haben uns ja auf der Boot getroffen und waren da auch schon zusammen auf der Bühne und haben geredet. Und du sagst von dir ja auch, dass Erdmann dich zum Segeln gebracht hat. Und ich behaupte das auch. Aber mittlerweile glaube ich, dass Bobby Schenk bei mir, auch ein großer deutscher Segler, auch eine Rolle spielte. Ich weiß gar nicht mehr, wessen Buch mich dazu dann schließlich inspirierte, segeln zu gehen. Aber für dich war es ganz klar, Wilfried Erdmann ist dein Anstoß geworden, auch großer Segler zu werden.
Absolut, ja. Ich habe damals, bin in Wolfsburg groß geworden, wo eher VW so die Stadt bestimmt als das Wasser. Wir hatten einen kleinen See, den Allersee, da wurde irgendwie mal Erde fürs VW-Werk gebraucht und die haben dann ein Loch ausgebuddelt und mit Wasser gefüllt und das war so 1 Kilometer lang. Da habe ich mit der Opti angefangen. Und dann war natürlich ruckzuck Bedarf nach Segelliteratur. Ich bin in die Wolfsburger Schulbibliothek und da waren genau zwei Segelbücher in einem Regal. Eins war über Jollensegeln, so ein Grundkurs, das hatte ich ja schon beim Opti-Segeln größtenteils gelernt. Und dann, als ich das zweite Buch greifen wollte, dachte ich, ach, da hat sich ein Liebesroman mit reingeschlichen ins Regal. Das hat gar nichts mit Segeln zu tun. Da stand nämlich drauf, mein Schicksal heißt Catena. Und das klang so nach Liebesroman. Aber dann habe ich es rausgezogen und sah, Boot vorne drauf, Erdmann, nanu, was ist das denn? Und habe mir das Buch mit nach Hause genommen und habe in meinem damaligen Leben noch keine großen Bücher gelesen gehabt, aber habe gleich am ersten Abend 110 Seiten da verschlungen und hatte das Buch für 2 Wochen ausgeliehen. Aber ich bin gleich am nächsten Tag in den Buchladen gegangen, in den nächsten, und habe mir das Buch bestellt, weil für mich gleich klar war, da hat sich irgendwie für mich eine ganz neue Welt eröffnet und das Buch hat mein ganzes Leben verändert. Ja.
Jetzt hast du das Buch von außen nach innen rausgebracht und da gibt es ein Foto, was ich ganz unglaublich finde, von Wilfried Erdmann, wie er nach 300 noch was Tagen nach einer Erdumrundung wieder ankommt, von Bord springt, seine Frau auf ihn wartet und im Hintergrund bist du als 16-jähriger Schüler. Das gibt's ja gar nicht. Also, wer hat das Foto gemacht und wie kommt es dazu?
Das hat die Yacht geschossen damals. Also ich habe Wilfried immer verfolgt damals. Also es war ja so eine Zeit, wo Internet noch nicht so weit war. Wir hatten noch gar kein Internet zu Hause. Ich musste immer einen Schulfreund mit einem Snickers bestechen, dass der mir immer jede Woche den aktuellen Beitrag ausdruckt, als Wilfried da damals nonstop gegen den Wind um die Welt gefahren ist. Und ich habe auf meiner Karte zu Hause, so einer großen Weltkarte, jede Woche abgesteckt, wo er gerade ist, und habe das nachvollzogen. Und irgendwann hat er sich angemeldet, dass er jetzt zurück im Ärmelkanal ist und bald in Cuxhaven. Und das lag glücklicherweise gerade auf dem Samstag. Also habe ich meine Familie bequatscht, die mit Segeln gar nichts am Hut hatten. Aber wir sind da zusammen hingefahren und haben das miterlebt. Da waren ja hunderte Leute da an dem Tag. Und als es sich so langsam gelichtet hat, die ganzen Reporter durchfahren, konnte man runter an den Steg. Und da habe ich ganz ehrfürchtig am Steg gestanden und seinen Geschichten gelauscht. Er hat erzählt, was er so alles erlebt hat und wie toll sich das Boot gemacht hat. Also vor allem das Boot so in den Fokus gestellt. Und plötzlich machte die Kamera Klick hinter mir und die Yacht hat noch ein Foto geschossen, als er nach 343 Tagen den ersten Schritt an Land gemacht hat. Und das war zufällig dann in der Yacht. Das habe ich Jahre später erst gesehen, dass ich damit drauf bin.
Ja, verrückt. Also das ist ja tatsächlich sowas wie Schicksal, ne?
Absolut, ja.
Dann hast du dir dieses Buch gekauft, hast es von ihm unterschreiben lassen und dann hat er dich Jahre später in deiner Studentenwohnung in Kiel besucht und hat dir das Geld
Richtig, ja.
für das Buch zurückgegeben und gesagt, nee, Junge, du musst für dieses Buch nichts zahlen, das möchte ich dir ausgeben. Beschreib ihn uns mal. Was war er für ein Typ, außer dass er natürlich irgendwie mit sich selber klarkommen musste, so lange auf See zu sein, aber was war er für ein Kerl?
Ein ganz bescheidener, bodenständiger Kerl eigentlich. Also das hat mir sehr imponiert. Auch, also nicht nur seglerisch war er echt ein Vorbild, das schreibe ich im Buch ja auch, sondern auch menschlich. Ne? Er hat nie ein schlechtes Wort über irgendjemanden gesagt, obwohl das ja im Segeln, also da viele, die sich konkurrieren und gerade so im schreibenden Bereich oder sowas. Aber wenn irgendwie irgendwer anfing zu lästern, hat er immer wieder ein gutes Wort für den, über den gelästert wurde, gefunden und total ausgleichend. Also so richtig so ein gutes Herz da gehabt. Ne? Das fand ich immer sehr sehr imponierend. Hat natürlich bestimmt auch die lange Zeit auf See mit ihnen gemacht, dass er viel nachgedacht hat und so über sich selbst und wo er hin will, wer er sein möchte und so. Also ich merke das ja selber nach den langen Seestrecken und so weiter. Da hat man Zeit, so sich zu besinnen, zu erden und so. Das ist, ja,
Ja, auf
kann ich
jeden Fall.
nachvollziehen.
Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Also ich würde auch sagen, dass das mehr mich verändert hat.
Ja, also sein Leben so zu reflektieren. Mir tat das immer echt gut, mal über den Ozean zu segeln.
Ja. Irgendwann war dann klar, dass Delius Glasing nochmal ein Buch rausbringen möchte. Und dann kam eben das Buch von außen nach innen raus. Wie habt ihr das angegangen? Also wie entwickelt sich so ein Buch? Und vor allem du dann als der Manager des Buchs, wo 20 Leute drin geschrieben haben. Ich stelle mir die Koordination unfassbar anstrengend vor.
Ja, das war spannend. Also es kam relativ schnell nach der Beerdigung, dass der Verlag gesagt hat, wir haben schon mal ein Buch über Niki Lauda gemacht, wo Weggefährten über ihn berichtet haben und das würden sie gerne auch für Wilfried machen und über Wilfried machen. Und da haben sie mich gefragt, ob ich das machen würde. Die Idee war erst, dass ich einen Großteil schreibe und nur so zwei, drei einzelne Kapitel. Aber ich habe dann zeitgleich einen neuen Job angefangen und da lief mir nachher ein bisschen die Zeit davon. Deshalb haben wir mehr externe Autoren mit reingenommen, was das Buch aber schön bunt gemacht hat. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Und im Prinzip musste erstmal eine Liste her von Leuten, die ihn wirklich, wirklich begleitet und bewegt haben und irgendwas auch zu erzählen hatten. Das sind, haben wir, er hat ja unheimlich viele Leute getroffen in seinem Leben, aber so enge Leute wie sein kleiner Bruder beispielsweise, sein bester und ältester Freund, das waren ganz spannende Leute. Ein paar Chartergäste aus der Zeit, wo er Charter gefahren ist im Mittelmeer. Kollegen, Burkhard Pieske beispielsweise, die haben sich gegenseitig die Vorträge zugeschustert teilweise und Burkhard sagte damals irgendwie, dass Wilfried ihnen angekündigt hat, und wenn sie in 4 Wochen Zeit haben, dann ist mein Freund Burkhard Pieske hier ist und so, hier im Dings, und andere sind total konkurrierend in diesem Bereich, ne, sofort Vortragende, aber Wilfried hat da immer irgendwie, hat er mir auch, er hat mir die ersten Vorträge mit organisiert und zugespielt und so, also da war er total großzügig, was sowas angeht, weil ja, eine Hand wäscht die andere halt, hat er sich gedacht, ne, das ist ja.
Ja, und das ist ja auch ein total angenehmes und wie ich finde, modernes Denken, dass wir eben nicht mehr gegeneinander sind, sondern wirklich miteinander. Und es gibt so dieses Bild des Kuchens, ja, dass jeder sein Stück des Kuchens abbekommt, da bin ich auch für, aber ich finde, lass uns doch den Kuchen größer machen, dass jeder ein größeres Stück abbekommt. Und ich glaube,
Das
das
stimmt,
hat
ja.
Wilfried verstanden, dieses Prinzip. Lass uns den Segelsport und den Spaß am Segeln einfach noch größer machen, noch populärer machen und so bekommt jeder seine Vorträge. Ne?
Das stimmt, ja.
Wie war es dann, diese ganzen Typen, wie zum Beispiel bekannte Menschen, ja, wie Ranga Yogeshwar, was ich eben schon sagte, Arvid Fuchs, Boris Herrmann, wie hast denn die alle zusammentrommeln können? Und wie lange hat das gedauert?
Ja, zum Teil hat der Verlag da auch andere Autoren drauf angesetzt, ne? Die haben dann die selbst kontaktiert. Ich hatte meine Liste von Leuten, die habe ich dann, die waren auch total offen und haben Freude dran gehabt. Das waren tolle Gespräche. Also wir haben vorher, ich habe mit Astrid und Kim vorher abgesprochen, das kann man nicht am Telefon machen, sondern da muss man hinfahren, muss mit den Leuten erstmal auch von außen nach innen quasi kommen, ne? Erstmal so ein bisschen reden und plaudern und was einen verbindet, Segelsport und so ein bisschen locker werden. Das hat manchmal ein, zwei Stunden gedauert, bis die sich so richtig öffnen konnten und ja, in den Erinnerungen graben konnten und teilweise auch so sich an Sachen erinnern, die sie sich jahrelang nicht erinnert haben durch das gemeinsame Durchleben halt dieser Situation, ne, wenn man so drüber redet. Und da waren echt tolle Geschichten dabei, tolle Einblicke, wie keiner Wilfried kannte bisher. Wilfried hat ja immer viel, er hat ja über 20 Bücher geschrieben und man denkt, man hat alles über ihn gelesen, aber das waren natürlich nur so Sachen, die er selbst rausgeben wollte. Auch weil er so bescheiden ist, hat er teilweise Sachen gar nicht erzählt, was er so alles gemacht haben. Und das haben natürlich seine Freunde und Wegbegleiter dann ausgepackt. Das war toll. Und auch so Einblicke, die keiner kannte. Beispielsweise bei der Chartertour sind sie in der Straße von Bonifacio oder irgendwie südlich Korsika durchgesegelt mit einer unerfahrenen Crew und plötzlich war Bordgespräch irgendwie, was passiert eigentlich, wenn einer über Bord fällt? Es waren auch 5 Windstärken oder sowas, ne? Und Wilfried schreit laut los und springt über Bord in die raue See. Das hat wohl eine halbe Stunde gedauert, bis sie ihn wieder eingesammelt hatten, ne? Also was für ein Haudegen. Ja.
Ja, mein Gott, was kann auch mal in die Hose gehen, ne?
Ja, absolut, ja.
Was hast du noch über ihn erfahren?
ganz toll war natürlich so auf seinen Spuren, also seine Spuren nachzulaufen im Prinzip. Ich bin in seinem Heimatort gewesen, da wo er seine Kindheit verbracht hat, bin da über die Felder gelaufen, habe mir das vorgestellt, wie er da gespielt hat und Hütten gebaut und sowas, habe seinen kleinen Bruder getroffen und echt so von vorne bis hinten im Prinzip sein Leben nochmal nachvollzogen. Ganz emotionales Thema war, was im Buch glaube ich gar nicht so rauskommt, war aber Katina Nui. Mein absolutes Traumschiff und das Traumschiff von jedem Segler wahrscheinlich. Und das habe ich von vorne bis hinten versucht nachzuvollziehen und ja, Locations angeguckt oder teilweise bei Google Maps und so richtig nachvollzogen, wie er hat mir mal erzählt, er hat das Boot in 5 Wochen ausgebaut am Steg in Eckernförde. Und man sieht ja wirklich überall so, was sich über die Bücher und über sein Leben aufbaut, was ihm wichtig war und ja, in jedem Handgriff da im Prinzip, den er da an Bord umgesetzt hat. Ne? Und das zieht sich durch heute bis mein Leben. Ich sitze ja gerade auf meinem Boot auf Sizilien und wenn ich hier an die Reling gucke, da hängen bunte Leinen von Liros, die hat er immer gehabt und so viele Lösungen. Die Schoten sind vorne geknotet und nicht geschäkelt und so. Alles, was Wilfried richtig war, irgendwie sowas, das hat auch mein Leben durchzogen. Ja, habe ich viel gelernt.
Beschreib uns doch mal, wie Wilfried überhaupt zum Segelsport kam, weil der war ja auch eine Landratte ursprünglich.
Na, das erste Mal über ein Segelboot gestolpert. Er ist das erste Mal mit seinem Vetter im Faltboot gesegelt, irgendwie vor Lübeck, meine ich. Da hat er so ein bisschen Erfahrung. Er ist ja mit dem Fahrrad nach Indien gefahren und hat da Segelboote gesehen, so beschrieb er zumindest im Buch. Und das hat ihn irgendwie ja, auf den Gedanken gebracht, dass das ja eigentlich cool ist, mit so einem Boot um die Welt zu fahren. Man hat sein Zuhause immer bei sich und mit dem Auto oder mit dem Fahrrad bist du halt immer irgendwo am Meer. Und mit dem Boot steht dir die ganze Welt offen. Und dann hat er damals Catena 1 gekauft in Alicante. Da bin ich auch gewesen, nicht im Zuge dieses Buches, aber auf einer anderen Reise habe ich mir das alles mal angeguckt, um das nachzuvollziehen. Und habe vor Jahren sogar für die Yacht, über das erste Boot war nur bekannt, dass es ein John Lay aus Scarborough gebaut hat. Sonst wusste man über das Boot nichts. Es war damals 12 Jahre alt, als er es gekauft hat. Und ich bin damals mit Fotografen Andreas Lindler, der auch die ganzen Bücher fürs Buch fotografiert hat, die meisten Bilder gemacht hat. Mit dem bin ich ein paar Tage durch England gefahren, oft auf Spurensuche nach dem Boot vor 10 Jahren oder sowas. Und wir haben tatsächlich, wir haben noch Witze gemacht, da wo früher die Werft stand, ist heute bestimmt ein McDonald's und es war tatsächlich ein Subway
Oh
Restaurant
Gott.
da nebenan drin. Ja, und wir haben die Nichte des ersten Konstrukteurs getroffen, die hat dann auch die originalen Baupläne auf dem Dachboden liegen von Catena 1. Das Boot hat damals, glaube ich, 950 Pfund gekostet oder sowas. Und dann haben wir den Sohn des ersten Eigners getroffen. Und der sagte uns, dass das Boot im Pub entstanden ist. Der John Lay, der nicht John Lay eigentlich heißt, sondern Johannes Lay, das war ein Deutscher, der auch noch ausgewandert
Witzig.
ist, also was für ein Zufall, ja. Der saß in Scarborough im Pub und hat einen Briten kennengelernt und die haben sich über seetüchtige Boote unterhalten und dass sie ja nicht groß sein müssten und so weiter. Und da haben die auf dem Bierdeckel Catena 1 gezeichnet. Und dann ein paar Tage später ist der spätere Käufer zu ihm in die Werft, wollte mit ihm über das Boot reden. Da hat er gesagt, guck mal, der Kiel liegt schon da, ich habe schon angefangen.
Das ist ja
Und so
witzig.
ist Catena 1 dann entstanden und lag dann lange da in England und ist dann über Umwege durch den Kanal du Midi unten im Mittelmeer gelandet und da ist Wilfried dann beim Landurlaub nach seiner Seefahrtzeit ist er in Alicante da vorbeigelaufen und sah da das hölzerne Boot zum Verkauf oder so also andersrum, er hat den Typen erst in der Kneipe kennengelernt, den Verkäufer, beim Vino Tinto trinken und dann hat er sein erstes Boot gekauft und damit auch segeln gelernt.
Jetzt hat das Ganze dich auch so sehr beeinflusst und du bist Wolfsburger. Also du hättest eigentlich dem Ruf folgen müssen und bei Volkswagen landen und bist dann aber Redakteur bei der Yacht geworden. Wie
Genau.
kam es denn dazu? Also ist das auch alles dank Wilfried?
Ja, tatsächlich, ja. Ich habe erst Schiffbau studiert. Also wir haben uns nach meiner ersten Reise kennengelernt. Bin über einer Lande gesegelt mit 19, direkt nach dem Abitur, mit einem 8 Meter Boot, also 1 Meter länger als Wilfrieds Catena. Und habe für die Yacht geschrieben, um mir ein bisschen Geld auch nebenbei zu verdienen als Schüler oder angehender Student. Und dann schrieb plötzlich Wilfried auf seiner Website, die weite Welt kommt gerade nur durch die Yacht ins Haus. Gerade ein Namensvetter, nicht verwandt und so weiter, Johannes Erdmann über den Atlantik gesegelt mit 19 und so weiter, er wünscht gute Rückreise. Und dann kam diese Geschichte auf der Messe ein halbes Jahr später oder sowas auf einem Hanseboot in Hamburg. Da hat er sein neues Buch vorgestellt. Und ich habe mir das Buch gekauft und habe mich da in die Reihe gestellt und habe mir das signieren lassen. Und er fragte, für wen soll er denn schreiben? Und ich sagte, für Johannes Erdmann. Und er guckt mich an. Hast du es gerade, wusste sofort, wer ich bin, hat gleich gefragt, hast du das gerade bezahlt oder sowas? Und ich, ja, klar, da an der Kasse. Und er, nee, 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 nee. Ist an seinen Schrank gelaufen, hat sein Portemonnaie geholt und hat mir das Geld wieder auf den Tresen
Oh, wie nett.
gezählt. Und hat mir das dann signiert. Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt. Ne? Dann sind wir danach, kam Astrid vorbei und fragte, ob wir zusammen einen Hamburger essen wollen. Das machen sie wohl immer nach der Hamburger Messe oder haben sie damals gemacht. Und dann saßen wir an einem Abend da und haben geklönt und das war richtig, richtig schön.
Ja,
So haben wir uns dann
unglaublich.
langsam immer besser kennengelernt.
Also du bist ein sehr anerkannter Journalist der Yacht geworden, hast da viele, viele Jahre gearbeitet und hast dann irgendwann entschieden, du musst doch noch mal was Neues machen und bist dann zu Sirius
Ja.
Yachts gegangen, also ein relativ bekannter Bootsbauer. Wie kam es dazu und vor allem, wie schwer war es für dich, quasi ich sag mal, deinen Heimatverein zu verlassen?
Ja, ich wollte ja eigentlich mal Schiffe konstruieren und das ist auch so eine Leidenschaft, die hat mich nie losgelassen. Ich habe bei der Yacht viele Werftporträts gemacht oder sowas und das war immer sehr reizvoll, sowas nochmal zu machen. Und dann ergab sich die Möglichkeit bei Sirius Yachts als Leiter Marketing anzufangen. Und ich mache da nicht nur das Marketing, sondern bin auch ein bisschen im Verkauf der Sirius 40 beschäftigt und verkaufe auch Gebrauchtboote, was ja bei der Yacht auch 10 Jahre lang mein Thema war. Und vor allem ist es toll, weil das Marketing, also wir die Boote verkaufen, wir sind ganz nah am Kunden, die eigentlich sich immer schon entschieden haben, so ein Boot zu kaufen. Das ist also kein klassischer Verkäuferjob, sondern es ist ja so ein Job, wir begleiten Leute dabei, sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Und das macht es natürlich sehr reizvoll, weil wir eine ganze Menge Sonderwünsche da einbauen können und ich auch aus meiner Erfahrung von 5 Atlantiküberquerung da viele Tipps geben kann, was ich so persönlich ändern und machen würde und so und auch die Boote weiterentwickeln. Das ist unsere Aufgabe. Das macht echt einen Riesenspaß gerade.
War es für dich trotzdem irgendwie traurig, dann die Yacht zu verlassen und die ganzen Kolleginnen und Kollegen und so und zu sagen, so, ich mache nochmal ein neues Kapitel auf?
Ja klar, das ist mir nicht leicht gefallen, so ein Job, den ich so lange gemacht habe und in dem ich auch gut war. Aber es hat sich im Journalismus auch so viel verändert, wo gar nicht die Yacht was für kann, sondern die Welt, die sich verändert. Wird immer mehr mit KI geschrieben oder erwartet von den Redakteuren, weil immer weniger Zeit ist, irgendwelche Artikel zu machen. Manche Magazine lassen schon komplett Artikel von der KI schreiben und passen dann nur noch die Fakten an, die KI irgendwie falsch gesetzt hat, ne? Und das ist nicht mehr der Journalismus, den ich mal gelernt habe und den Wilfried mir auch vermittelt hat damals. Aber alles hat so seine Zeit. Das muss nicht schlechter oder besser sein oder sowas. Aber für mich war Zeit, mal was anderes zu machen.
Jetzt haben wir ganz lange versucht, uns hier online zu treffen, während du in Sizilien bist und ich auf Lanzarote. Und es war immer ganz schwierig, mit dir Termine auszumachen, weil du jetzt so wahnsinnig viel arbeitest. Hat sich das trotzdem gelohnt? Also ich habe so das Gefühl, du bist wirklich wahnsinnig eingebunden in deinem neuen Job, oder ja, ist das für dich okay?
Ja, die letzten Wochen waren extrem, weil wir ein Schiff ausgeliefert haben, das ich betreut habe. Und da gab es noch ganz viele Sonderwünsche und irgendwie, das Schiff besteht aus 8000 Teilen, irgendwelche Teile, die nicht funktioniert oder nicht rechtzeitig da waren oder sowas. Und da war ich natürlich am Wirbeln, dass das alles pünktlich zur Taufe funktioniert. Aber es gibt auch andere Zeiten, wo ich ein bisschen mehr Luft habe. Also ich bin immer 3 Tage die Woche in Plön auf der Werft und 2 Tage im Homeoffice. Das sind immer so Tage, wo ich dann die Sachen, ja, die über die Woche aufgelaufen sind, verarbeite und viel Social Media und Zeug vorbereite. Aber doch, das ist okay. Ich mag das ja so ein bisschen auf Dampf zu sein. Von daher habe ich da genau einen richtigen Job gefunden.
Ja, das kenne ich. Würdest du sagen, dass Von außen nach innen dein letztes Buch eventuell war?
Ich weiß es nicht. Also Bücher sind ja so ein bisschen weniger geworden, klar, mit den neuen Medien und so weiter. Viele Leute lesen was im Internet, aber ich finde, es gibt nichts Schöneres als so ein gebundenes Buch in der Hand zu haben. Deshalb ist das echt so eine Leidenschaft, die natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit macht dafür, dass da jetzt nur noch so eine viele kleinere Anzahl von Büchern gedruckt werden. Also der Verlag, und das steht auch in dem Buch, erzählt heute noch, wie sie damals bei Wilfried nach der gegen den Wind Nonstop-Fahrt palettenweise die Bücher auf die Messe geschoben haben. Und Wilfried stand auf so einer Palette, hat signiert und die haben immer eine neue Palette unter ihn runtergeschoben. Die Zeiten sind natürlich vorbei. Aber ich finde immer noch, dass es nichts Tolleres gibt als ein gebundenes Buch. Ich habe zu Hause eine Opti an der Wand stehen, die habe ich mal für 20 Euro gekauft, so eine Holzopti, und habe mir aus alten Bootsteilen, aus alten Booten, die ich mal hatte, Regalbretter da reingezimmert und da stehen so meine wichtigsten Werke. Ich habe zig hundert Bücher und Jahrgänge Yachthefte zu Hause, aber da stehen so, also eine Opti füllend die ganzen wichtigen Sachen und vor allem ein ganzes Regal für Wilfried. Fast alle auch signiert die Bücher und es gibt nichts Schöneres, als in diesen alten Geschichten zu blättern. Selbst unsere Kinder, die kommen jetzt immer an. Der Große ist 5 und will immer Weltumsegler-Geschichten hören. Und dann blättern wir da durch. Ich erzähle ihm ein bisschen was, wir gucken Bilder an. Das ist echt toll.
Ja, total schön. Mir geht es ja genauso und ich liebe Bücher ja auch über alles. Und die
Ja.
Branche sagt, Bücher sind tot. Wie waren da deine Erfahrungen? So im Laufe der vielen Jahre, seitdem du schreibst bis heute, haben die recht? Sind Bücher tot?
Es ist sehr rückläufig geworden, das stimmt schon. Also mein erstes Buch haben wir, ich weiß gar nicht, über 20.000 Mal irgendwie verkauft und jetzt die letzten waren ja immer deutlich weniger. Man merkt da schon so einen absteigenden Ast und was schade ist eigentlich, ne? Ich meine, es ist alles natürlich nachhaltiger, wahrscheinlich heute auf dem Kindle zu lesen, anstatt die Bäume zu Papier zu verarbeiten oder irgendwas, aber es ist trotzdem so eine Ära, die zu Ende geht. Und das ist, obwohl Veränderung nicht immer schlecht sein muss, aber das finde ich schade irgendwie.
Ja, finde ich auch. Wie sieht es denn mit dem Bootskauf und Verkauf aus? Ist das eine Branche, die wächst im Moment?
Naja, die Werften, die haben alle zu tun. Wir bei Sirius, ja, wir füttern natürlich so eine, also füllen natürlich so eine Nische, ne, und haben da ganz gut Nachfrage nach unseren sehr speziellen und uns qualitativ hochwertigen Booten. Und das ist natürlich toll, dass Qualität so geschätzt wird. Und das ist ja auch was Nachhaltiges, ne? Die Franzosen überlegen sich, was machen sie mit den GFK-Eimern, wenn die nach 40 Jahren irgendwie durch sind, weil dann kannst du die nicht mehr groß renovieren. Und bei uns ist die Vorgabe, die Schiffe müssen zwischen 100 und 120 Jahre alt werden. Und so werden die auch gebaut. Und das ist natürlich toll. Also, und man merkt auch, mit solcher Qualität findet man noch Käufer. Ansonsten ist es inzwischen mit den Bootspreisen auf so einem Level angekommen vor ein paar Jahren. Also jetzt in Corona-Zeiten waren die Boote sehr gefragt und dann gingen aber die Rohstoffpreise immer höher und die ganze Ausrüstung hat mehr gekostet. Und wir haben das ja immer mitgekriegt, wie die ganzen Zulieferer die Preise angezogen haben. Und vor ein paar Jahren hat so ein 32-Fuß-Boot noch irgendwie knapp um die 100.000 Euro, teilweise sogar noch weniger, 90.000 oder so gekostet, plus Extras und so, ne, aber so segelfertig. Und jetzt sind wir schon eher so bei 160, 170 oder sowas. Und das ist so ein Level, damit ist so ein Level erreicht, wo die Leute, früher haben sie sich noch gedacht, naja, wir haben ein bisschen was gespart und nehmen einen kleinen Kredit auf, den zahlen wir ein paar Jahre ab, dann gönnen wir uns mal was. Aber jetzt steht das heute auch mit den Zinsen in keinem Verhältnis mehr, ne? Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, neue Boote zu verkaufen.
Zum Schluss, wie war es für dich, von außen nach innen in den Händen zu halten? Weil man muss mal einmal dieses Coverbild vor allem auch beschreiben. Also da guckt Wilfried Erdmann tatsächlich, also er guckt ja von innen nach außen im Grunde. Also es ist ein Foto, wie er an Bord ist und rausguckt und das er auch selber gemacht hat. Er hat irgendwie die Kamera an der Reling festgemacht.
Ein Stativ im Kopf gehabt.
Ja,
Ja.
oder so irgendwie, ne? Genau. Und das ist ja der perfekte Titel zu diesem Foto. Kannst du uns etwas zu der Entstehungsgeschichte erzählen?
Ja, also das Bild hat er auf der ersten Nonstop-Fahrt gemacht. Da gab es ein paar mehr von, glaube ich, aus dieser Serie, weil das Stativ im Cockpit und dann ein paar Mal abgedrückt hat. Aber ich fand es auch sehr, sehr gut getroffen. Und das Buch, ich habe ja meine Kapitel abgegeben und alles, was ich dazu steuern konnte. Und dann hat Kim sich dran gemacht, sein Sohn, der auch die letzten Bücher alle gelayoutet hat. Und der hat da ein absolutes Händchen für. Der macht echt wirklich fantastische Arbeit. Auch das erste Buch, was er gemacht hat, glaube ich, war Allein gegen den Wind. Also ich weiß noch, als ich das in den Händen hielt, das war auch so ein spezielles, so stoffartiges, samtiges Papier, die Bilder so total gestochen, scharf und tolle Farben und so weiter, der holt da sowas von raus immer noch und auch die ganzen Zitate, die dazugesetzt waren und die Bilder jetzt auch von außen nach innen ist echt fantastisch gewesen. Das war echt so ein Feiertag, als ich das Buch in den Händen hielt, ungefähr 2 Wochen vor der Messe oder so habe ich es gekriegt. Das dann zu sehen, was daraus geworden ist. Also ich habe jetzt ein paar Feedbacks schon gekriegt von großen Seglern, die das in den Händen hielten und die waren auch ganz begeistert irgendwie, weil das so ein richtig runder Abschluss ist für ein wirklich bemerkenswertes Leben.
Ja, das finde ich auch. Und ich gratuliere dir zu dem Buch. Es ist super schön geworden. Es öffnet irgendwie wieder mal diese alte Wilfried Erdmann-Welt auf eine neue Art und Weise.
Und es war auch eine ganz, ganz große Ehre, dass ich das Angebot gekriegt habe, das zu machen und zu betreuen. Das war echt, das werde ich nie vergessen.
Ja. Und Johannes, ich hoffe, dass wir bald noch mehr von dir lesen oder irgendwann noch mal gute Bücher von dir. Auf jeden Fall vielen Dank für das Buch und für diesen tollen Podcast.
Danke auch.
Und für euch da draußen nochmal, wenn ihr wisst, wie Wilfried Erdmanns erstes Boot hieß, mit dem er um die Welt gesegelt ist, dann schreibt uns an podcast@delius-klasing.de und ihr könnt von außen nach innen von Wilfried Erdmann gewinnen.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.